Ja, Alkohol ist ja eine absolute Gesellschaftsdroge. Also zum Beispiel, wenn man irgendwelche Filme guckt, ne, dann ist ja eigentlich dieses obligatorische Alkoholtrinken wird ja permanent überall gezeigt.
Und dann habe ich, um das Burnout auszuhalten, angefangen zu trinken. Bis ich dann vor 7 Jahren im Nahtod war, meiner Seele begegnet bin und ich wollte rüber.
Viele Menschen, die haben ja diese Willensenergie, die haben das nicht. Und wenn du das nicht hast, dann ist es ganz schwierig, über diesen Weg wirklich eine Veränderung zu erzielen.
Die breite Masse trinkt ja, um sich besser zu fühlen, um Schuldscham, um den Alltag zu entfliehen.
So, ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die liebe Liv. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Matthias, ich freue mich auch schon. Bin schon gespannt, was du fragst.
Ja, ich weiß es auch noch nicht, was ich frage. Ich mache mir da auch normalerweise keine Gedanken vorher. Du bist Suchtexpertin unter anderem und hast auch aus eigener Erfahrung, ne, weil du selber eben suchtkrank warst, also falls man das so bezeichnet, keine Ahnung, und hast da natürlich viele spannende Einblicke gewonnen und hast dich natürlich auch selber daraus befreit, sonst würdest du ja auch nicht in der Lage sein, anderen helfen zu können. Und ja, also erstmal herzlich willkommen nochmal und mich würde natürlich interessieren, was ist deine Geschichte? Wie bist du da hingekommen? Also so tiefe Erfahrungen zu machen.
Ja, ganz spannende Frage. Als allererstes bin ich auf diese Welt gekommen, was ich nicht wusste, und habe natürlich die größte Suche gestartet, nämlich nach mir selbst. Und ich war schon immer anders. Ich konnte schon immer Menschen lesen. Ich konnte schon immer große Zusammenhänge, war mir klar. Ich war schon immer rebellisch, so wie du wahrscheinlich auch. Hast du alles hinterfragst und du hast nie Antworten bekommen. Und ich bin auch immer abgewertet worden, wenn ich um die Ecke kam und gesagt habe, wir werden von der Pyramide regiert oder andere Sachen. Oder ich bin in den Raum gekommen und ich wusste, der und die haben was. Oder einfach, wenn mich die ganzen Werbemaßnahmen und die Nachrichten angelogen haben. Und es ist dann so, wie es dann war, dass ich mir halt irgendwann mal halt auch die Suche geändert habe. Ich habe mich dann sehr versucht. Ich habe die tollsten Vorbilder gehabt, nämlich meine Familie, die sehr, sehr gut in den Mainstream mitgeschwommen sind. Auf der einen Seite ganz tolle Werte, aber auf der anderen Seite dieses Toxische. Und mein Bruder ist da der Weltmeister im Dissen und im Starkmachen. Und die 80er Jahre, da war man ja cool. Ne? Und so habe ich dann versucht.
Ist das jetzt ein Problem, dass der vielleicht zuguckt? Oder?
Ich glaube nicht. Genau, danke sehr. Und also wenn man einen großen Bruder hat, mit dem man immer Monopoly spielt und der einen wirklich richtig triggert, also so die kleine Schwester, die hinterherhinkt, ja, es ist ja nicht immer böse gemeint, was ich sage, sondern sie aus der, ich bin ja Plan damit. Und es ist einfach so, dass ich dann einfach cool geworden bin, mich abgespalten habe und auch versucht habe, mich an dieses toxisch-narzisstische Umfeld anzupassen, weil ich immer gedacht habe, okay, mit mir ist ja was falsch. Und wir haben ja 3 kindliche Vermeidungsstrategien, der Empath, der Täter und, glaube ich, der Retter, das weiß ich gerade nicht. Und ich bin halt in die Empathie gegangen und ich war ja eh schon empathisch und ich habe ja eh schon immer alle Menschen mehr gespürt als mich selbst. Also für mich, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, und das wissen alle Empathen, war relativ schwer, weil ich immer schon im anderen war und dann eigentlich ihn lesen konnte und mich daraufhin angepasst habe, was ja durch diese toxisch-narzisstische Gesellschaft auch unterstützt worden ist. Und
ausführen, was du unter toxisch-narzisstischer Gesellschaft
verstehst. Genau. Also ich bin der Meinung, oder wir sind alle traumatisiert, nicht nur transgenerational, also durch 4 Generationen, sagt die Psychologie, 7 sagt der Osteopath, wir Geistheiler sagen ja noch viel, viel länger. Dann haben wir, wenn wir an Reinkarnation glauben, unsere Pakete aus der Reinkarnation. Wer nicht dran glaubt, dem reicht dann auch dieses Leben. Und toxisch, es gibt ja viele Krankheitsbilder, nicht nur Narzissmus, ADHS, Borderline, Schizophrenie, alles Mögliche, aber es führt zu weit. Und es gibt natürlich die Menschen, die aus einer Trauma-Abspaltung, sage ich mal, ungesund reagieren, toxisch. Also Liebe abweisen, Vermeidungsstrategien, im Mainstream bleiben, angepasst bleiben. Und das narzisstische Verhalten, was aber für uns als normal auch für mich galt, ist dieses Manipulative. Also ich habe meinen Eltern schon immer erklärt, ihr liebt mich gar nicht wirklich. Das konnten die nicht einordnen, ich damals auch nicht. Und zwar, meine Eltern lieben mich bedingungslos, das weiß ich. Das ist die untere Spur. Und die rennen auch durch die ganze Welt, wenn mir was passieren sollte. Aber oben ist zum Beispiel meine Mutter Narzisstin. Das heißt, sie hat keinen Zugang zu sich selbst und geht zum Beispiel, meine Mutter jetzt nicht in alles, aber ich nenne mal einige Strategien vom narzisstischen Verhalten, manipulieren, also subtil, charmant, also dich für deine eigenen Zwecke, ein Umzu, Abwertung permanent, nein, diese Menschen sind nicht nett und die meinen das auch so, wie sie das sagen, Kritikunfähigkeit, Schuldumkehr, Gaslighting, diese Doppelmoral, du darfst es nicht, er darf's, Anerkennungs-, Bewunderungsbedürfnis und das verletzte Ego, ja, das sind jetzt so ein paar Sachen. Und wenn ich mir die Gesellschaft angucke, habe ich da auch mitgeschwommen und habe auch viel übernommen und habe das auch adaptiert und habe auch verletzt, um mich zu verteidigen. Aber ich bin immer gegen meine Seele vorgegangen. Aber meine Seele kann man sich wie so ein kleines Kind vorstellen, 5 Jahre, geht in diese Welt und sagt, yes, ich bin Engel, ich bin hier unten, ich habe alle Menschen lieb. Ja, und dann kommen die Toxen, die Narzissten oder die Menschen, die auf meine Frequenz, meine Präsenz reagieren und werten mich ab. Und dann stand ich immer da und war verletzt und wusste auch dann gar nicht was. Und klar, ich habe dann mich über viele Jobs geschliffen, habe viel gemacht. Ich mache die Abkürzung. Ich habe auch alles alleine hochgezogen, alleinerziehende Mama von 2 Kindern. Die beiden Väter waren keine Hilfe, das ganze Gegenteil. Haus, alles gekauft und es kam, wie es kommen musste, dass ich irgendwann mal ins Burnout gekracht bin. Da war ich schon Bewusstseinstrainerin, da habe ich schon viel aufgelöst und dann habe ich, um das Burnout auszuhalten, angefangen zu trinken. Und ich habe alles versucht.
Burnout, weil du einfach zu viel gemacht hast, oder?
Ja, gegen meine Natur, ja. Also auch dieses, ich war einfach erschöpft, ich hatte schon viel aufgelöst, aber halt viele Themen noch nicht. Und ich habe das auch gar nie wirklich hinterfragt, weil ich es als Geschenk gesehen habe irgendwann mal. Klar, ich habe 2 Jahre, war ich aktiv sehr lange in der Sucht. Konnte auch die Sucht irgendwann mal. Ja, da komme ich gleich dazu. Also ich wusste, dass es ein ganz großer Motor für mich ist. Ich habe es nie erkannt, warum ich zum Alkohol gegriffen habe, warum ich auch nicht rauskam. Und es gibt Alkoholiker, die können nicht stoppen nach dem Rückfall. Dazu gehöre ich. Also wenn ich trinke, kann ich nicht stoppen. Ich trinke aus Schuld, Scham und Ohnmacht weiter. Und eins kann ich euch sagen, das hat ekelhaft geschmeckt. Und man liegt wirklich da und ich habe und hat wirklich die Hoffnung, jetzt muss ich mal eine Brücke schlagen für die ganzen Suchtkranken da draußen, man hat wirklich einen Anteil, ob der jetzt manipuliert ist oder ob der echt ist, wo man wirklich denkt, man steht am nächsten Tag auf und man schafft es irgendwie. Also das ist so eine kindliche Antriebskraft und es hat leider nicht geklappt. Ich habe alles versucht, auch Medien eingeschaltet, meine Mentoren, alles. Und es war so, dass ich es alleine schaffen musste.
Also du hast langsam angefangen, irgendwie zu trinken und das wurde halt immer stärker oder mehr.
Ja.
Und dann hast du es nicht aus eigener Kraft geschafft, damit aufzuhören.
Nein, also ich hatte 10 Jahre, ich habe angefangen mal mit so einem kleinen Averna, so ganz selten. Und dann hat so 10 Jahre, das ist ganz typisch für Sucht, da bin ich mal in der Norm gebraucht. Und dann war das so, dass ich wirklich 2 Jahre richtig aktiv hatte, wo ich wirklich normal war. Und von jetzt auf nach, also so wie hier, ich mache ein Interview und dann drehe ich mich um. Und dann war wie so ein Schalter umgedreht und ich habe so Flasche gegriffen und dann konnte ich nicht aufhören. Und das ging dann so 2 Jahre, bis, ich komme dann auch gleich dazu, bis ich dann vor 7 Jahren im Nahtod war, meiner Seele begegnet bin und ich wollte rüber. Ich habe 7 Tage mich zu Tode gesoffen, ich hatte alle Hilfe, ich war nur noch da, ich lag am Boden, ich habe nur noch gebetet und habe gesagt, ich habe mir Blümchen gekauft, was hieß, bitte rettet mich. Meine Mutter hat mich dann nach 7 Tagen in die Intensivstation gebracht und in der Nacht habe ich dann gemerkt, oh, an deinem Leben wurde gerade gedreht. Und dann habe ich geschummelt und habe gesagt, ich will doch rüber. Ne? Und dann kam meine Seele und dann habe ich, wie man immer sagt, die Seele ist so 3, 3,5 Meter in mir selber gelegen. Die hat mir dann so ein Schild mit Dingern gezeigt und hat gesagt, Liv, ich liebe dich. Und die Liv fand das gar nicht toll und die Sucht fand das auch nicht toll. Und dann bin ich aufgestanden und dann bin ich wieder stundenlang spazieren gegangen und dann saß ich auf dem Stein, habe meine damalige Mentorin angerufen und habe gesagt, das war das Puzzlestein, auch den ich 15 Jahre gesucht habe, der Kontakt zu meiner Seele. Also ich musste die Sucht missbrauchen, um in den Nahtod zu kommen. Und die Sucht hat natürlich mich missbraucht. Die wollte natürlich nicht, dass meine Seele mich rettet. Weil wenn wir in der Sucht sind, haben wir es auch mit ganz, ganz großen Gegnern zu tun. Nicht nur mit kleinen Suchtkobolden, sondern mit den ganz, ganz großen Energien. Nicht nur mit Weseneinheiten, meine Abspaltungen, meine Ahnen, die mitgetrunken haben, auch so oder andere, die sich anheften, sondern wirklich die ganzen Teufel und Dämonen, die kommen. Also ich nenne die einfach so, da gibt es für mich verschiedenste Wörter. Auch Weseneinheiten, die wollten, dass ich nicht ins Licht komme. Meine Seele hat aber dafür gesorgt und das ist das Geschenk, was ich jedem Menschen mitgeben kann durch den Kontakt. Es ist geplant, du kannst dich drauf verlassen, weil ich hatte so viele Rückfälle, wo meine Mutter nicht eingegriffen hat. Und warum hat sie nach 7 Tagen eingegriffen? Weil es so sein sollte. Mhm. Ja, dieses. Und deswegen habe ich auch dann gemerkt, als ich aufgestanden bin, hey, ich wusste immer, dass die Sucht mein Schlüssel ist, dass der Alkohol der Schlüssel ist. Und ich dachte, ja, ich kriege das im Griff. Und dann bin ich wieder, wie ich das diese Geistheilmethode Teki gelernt habe, ja, dann bin ich wieder Teki-Lehrerin. Nee, und ab da kam dann der radikale Shift, wo ich gesagt habe, halt stopp, Kind, du hast nicht nur 600 PS, du hast 6000 PS und was ist jetzt wirklich dein Seelenauftrag? Und dann ging es los und dann habe ich die Liebe in der Sucht gemacht, die Kongresse, bei denen du auch dabei warst, wie man einfach sich selbst lieben lernt, wie man lernt aus diesen schwersten, beschissensten Situationen Kraft zu ziehen, wie man die als Chancen sieht. Warum kann ich jetzt sagen, Sucht ist der größte Motor zum Erfolg, ja? Wenn wir lernen, die Suche als Suche zu betrachten und nicht im Außen, ja, was du ja auch nicht getan hast, sondern immer mehr zu mir, zu mir, zu mir. Wie gehe ich mit Toxen, Narzissten um? Wie setze ich im Außen Grenzen? Wie werde ich als Empath oder als Täter oder auch als Narzisst? Komme ich wieder zu meiner Hauptpersönlichkeit? Was ist meine Aufgabe? Und das ist das, was ich das Tolle finde, dass ich auch dann gesagt habe, warum Sucht, Bewusstsein und Spiritualität bei mir alles auf einer Webseite steht und alle Marketingmenschen, Liv, das geht nicht und die Liv immer doch. Und jetzt kam dann der Spruch vom Suchen zum Finden, zum Sein. Ja, diese 3 Stufen und je nachdem, wir suchen immer, ja, das brauche ich dir nicht erzählen, ja. Du suchst ja auch immer noch Verbesserungen oder lässt dir Sachen hinhängen, ne, und testest. Und ich will mitgeben, dass es Spaß macht, dass Suchen Freude macht, ja. Wie deswegen, weil du mit meinem Bruder gefragt hast, ja, ich möchte nicht da sitzen und sagen, oh Gott, meine Mutter ist Narzisstin und meine Mutter ist böse. Das, ja, alles, aber das hat mich stark gemacht. Und wenn ich mit der Liebe gucken kann, wenn ich mit dem kleinen Kind, mit der Freude gucken kann, ja, das innere Kind ist ja auch die Lebensfreude, das Urvertrauen. Und ich dann so das Spielerische, so mein Abenteuerspielplatz Leben, davor war es Toxizität, Narzissmus, 3D-Welt, ja. Jetzt habe ich dann erweitert und jetzt gehe ich noch weiter raus, ja. Und teste mich und spiele auch mit den Menschen, die ich seit mein Leben lang studiere. Und das macht einfach Spaß. Das ist einfach eine ganz andere Energie. Da bin ich nicht Opfer, sondern gehe ich immer mehr in den Schöpfer und ich höre auf, immer mehr zu leiden.
Mhm. Wie schätzt du das ein? Denkst du, dass, was schätzt du, wie viele Prozent unserer Gesellschaft süchtig sind in irgendeiner Form?
Alle. Okay. Ja, also es geht, also wir haben ja die emotionalen Urwunden, steht auch in meinem 2. Buch. Und ich finde das, dadurch, dass wir wirklich traumatisiert sind, weil wir beide Weltkriege in unseren Zellen drin haben und unsere Eltern haben uns abspalten müssen und die haben auch die Erziehung zum Beispiel gehabt, jedes Kind muss schreien lernen, was ich leider bei meiner ersten Tochter auch noch angewendet habe, ja.
Ja, das ist ja, ich pick mich so auf, ne? Das ist so boshaft. Also ja. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, die haben so viel unfassbar viel Leid angerichtet. Ja. Und das ist auch echt so eine Sache, wo ich mal denke, wie kann ein fühlender Mensch oder gerade eine Mutter, die ja eigentlich noch ohne Ende Hormone hat, ne, wie kann die nicht merken, dass das falsch ist, das Kind schreien zu lassen? Oder das Kind irgendwo abzulegen und da schreien zu lassen, nicht zu tragen, nicht auf den Arm zu nehmen, sich zu stillen. Also das ist unvorstellbar. Ne? Also,
ja.
Ja.
Also ja, ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen, außer dass du oder damals, ich meine, es ist 25 Jahre her, ich habe es auch nicht lang gemacht. Also es war wirklich so ein, ich bin immer wieder hin, weil es alle so gemacht haben, weil es dir als einzige Möglichkeit verkauft worden ist, dein Kind stillzukriegen. Ja, und es gibt natürlich auch, ich will mich nicht rausreden, Gott bewahre, ne, aber nur eine Erklärung geben. Ich hatte damals hatte ich keine anderen Tools und auch die wenigen, die ich gehört habe, die haben, aber es hat mir, wenn du mich fragst, wirklich das Herz innerlich geblutet, weil ich kann mein Kind nicht schreien lassen. Als ich selber mit ihr mit Magen-Darm-Grippe da lag und sie auch da lag, da hatte ich keine Kraft, aber da war ich trotzdem da, ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist verantwortungslos und ich kann es jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir sprechen, nicht wieder gut machen. Ich habe natürlich, als ich das alles gelernt habe, mit meinen Kindern gesprochen. Ich habe das alles aufgelöst. Ich habe ihnen Möglichkeiten angeboten. Ich habe für sie das versucht zu heilen, soweit ich das auflösen kann. Ist ja klar. Und ab einem gewissen Punkt musste ich dann auch sagen, okay, wir sind ja nicht umsonst da. Und ich möchte die Verantwortung auch teilweise an euch abgeben, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt dauernd in dieser Schuld lebe. Sondern ich kann nur als Beispiel vorangehen und sagen, ich gehe aus der Schuld, aus der Scham, auch bei der Sucht und der Ohnmacht raus. Ich entschuldige mich, ich zeige neue Wege auf und ich gehe als Beispiel voran. Mhm. Weil die Sucht für meine Kinder war natürlich auch schlimm. Und da kann ich auch jetzt jahrelang dastehen und ich bin halt aufgestanden und habe gesagt, ja, ich war süchtig. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt setze ich alles dran, meine Sucht zu lieben. Ich setze dran, es aufzulösen. Ich will nie wieder da und da landen. Und das Leiden, das ich hatte, diese Rückfälle, diese Unfähigkeit haben andere auch. Und jetzt will ich gucken, wie geht es anders? Und dann habe ich angefangen, die Suchtreha zu revolutionieren, die Ansätze. Und eine Suchttherapeutin liest heute noch aus meinen Büchern vor, auch viele andere Suchttherapien, nehmen das als zusätzlichen Ansatz zu ihren normalen Therapieformen. Und das ist toll, weil wir brauchen, das ist ja die, sag ich mal, die Willens, also der Mensch in uns, der braucht Disziplin, Willenskraft, Selbstreflexion. Auch müssen wir immer in die Abstinenz mal gehen bei stoffgebundenen Süchten, auch bei Handysucht, ne? Anerkennungssucht, Perfektionismus. Das sind immer in den emotionalen Urwunden und mit den spirituellen Tools. Und dann können wir vom Suchen zum Finden zum Sein werden. Dann machen wir uns das größte Geschenk, dass wir klar werden, was du auch gesagt hast letztens, dass wir hart werden mussten, wir Empathen. Und wenn ich immer mehr klar werde, wenn ich immer mehr meine Bedürfnisse kann, wenn ich immer mehr Grenzen setzen kann, ist es für einen Empathen eine angenehme Klarheit und für einen Toxen natürlich ein Angriff, weil er sein Spiel nicht durchgesetzt bekommt.
Ja, und was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede zwischen einer, sag ich mal, konventionellen Suchttherapie und deinen Methoden?
Die konventionelle Suchttherapie arbeitet leider mit Angst und mit Schrecken und mit Verboten. Und ich möchte da nichts Böses sagen, die haben nichts anderes, ja. Die haben wirklich keine tiefgreifenden Tools, soweit ich das weiß. Die gehen über den Kopf und über den Verstand. Und es ist ganz toll, dass wir hier oben verstehen. Ja? Aber das weißt du selber, Verstehen kommt aus dem, nicht nur aus dem Herzen, sondern eher aus dem Schoßraum, aus unserer Seele, ja, oder aus unserem Überbewusstsein, sage ich oft. Es gibt ja verschiedene Bewusstseinsräume für mich. Und da unten kommt aus meiner inneren Wahrheit oder aus meinem Körper, da ist es einfacher gesagt. Und bei den meisten ist ja hier keine Verbindung, ja. Also wir sind ja oft abgetrennt, wir fokussieren uns auf den Kopf, dann gehen wir in Konzepte, dann analysieren wir den Rückfall, das ist toll, aber dann gehen wir raus. Und letztendlich muss ich den Rückfall nach innen kommunizieren, ja. Also was hat mich süchtig gemacht? Ich sage immer, wir sind mit 100% Liebe auf die Welt gekommen und dann fängt es an wie bei einem Jenga. Ne? Dann geht es raus, raus, raus. Dann verliere ich mich, dann habe ich keine Kraft mehr, Fremdenergien können rein und die Sucht wird größer. Und jetzt gehe ich langsam, nehme jedes Teil raus und ich transformiere es. Ich arbeite ja klar energetisch. Was tut mir gut? Wo sind Energien blockiert? Was ist wirklich die Ursache? Ja, ist es in diesem Leben? Ist es die toxische Mama? Wo muss ich Grenzen setzen? Und dann kombiniere ich aus allen Sachen und verändere das. Und die Normaltherapie ist halt wirklich nur aus dem Kopf. Und da dauert es halt auch länger, auch die Verhaltenstherapie, bis sich das wirklich ins Unterbewusstsein schleift. Mhm. Ja. Und ich gehe von unten nach oben und die gehen halt von oben nach unten, die Schlagtacken. Ja, genau.
Na, ich denke, dass wenn viele Menschen, die haben ja diese, diese Willensenergie, ne, oder Disziplin, die haben das nicht. Ne? Und wenn du das nicht hast, dann ist es ganz schwierig, über diesen Weg wirklich eine Veränderung zu erzielen. Also ich kenne auch Leute, die, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich bin sehr diszipliniert und wenn ich mir was vornehme, dann kann ich es auch regelmäßig umsetzen und da, egal was da kommt, ne? Aber viele, die haben das nicht.
Ja.
Und dann ist es wirklich schwierig, weil einfach diese Willensenergie einfach gar nicht aufgebracht werden kann.
Ja.
Und das, ne?
Ja, da gibt es aber jetzt leider einen ganz schlimmen Aspekt noch dazu. Ich bin extrem willensstark und als ich in der Suchtreha war, waren ganz viele willensstarke Menschen da und die sind sogar noch mehr gefeit, suchtkrank zu werden. Das ist nämlich ich kriege es nicht mehr hin, ich muss dann selber immer überlegen. Aber im Prinzip muss man sich das ja so vorstellen, wenn man mich jetzt teilt, ja, dann sind ja zwei, also die Dunkelheit und die Helligkeit, ja, und die kämpfen gegeneinander. Und die Helligkeit verliert ja irgendwie in mir und die Dunkelheit nimmt mir immer mehr zu, weil ich mich ja mit den Fremdenergien fülle und in den Kampf gehe. Und der Suchtteufel, den ich immer so nenne, der ist ja genauso willensstark wie ich. Und der wird ja jeden Tag, wo ich mehr trinke, noch stärker und meine eigene Energie wird weniger. Und Willenskraft ist sogar tatsächlich im Gegenteil.
Mhm.
Das glaubt man gar nicht. Man denkt, aber du hast auch recht, viele können das auch nicht aufbringen. Und Willenskraft ist sogar der falsche Moral, weil du dann in dieser Anstrengung bleibst, ja, in dieser ich muss, ich darf, ja. Nicht, dass du nicht diszipliniert sein sollst, nicht, dass du nicht an dir arbeitest, aber es muss aus der Frequenz der wie du deinen Regenbogenkreis aufgebaut hast, auf einem Grund, auf einer Wertigkeit, auf deiner Uressenz aufbauen. Und dann ist es nachhaltig. Dann geht es wie so eine, wir sind ja in der Wurzel krank. Wenn wir von oben, dann ist es so gepresst, dann schaffen es einige. Es ist aber anstrengend und hat auch maximal 50%, wenn wir an die Wurzel gehen und die an verschiedensten Wege lernen, die leicht sind, die Lebendigkeit heißen, die Transformation, Gefühle fühlen, Grenzen setzen, auch eine Zeit lang in die Abstinenz zu gehen oder auch das Umfeld zu ändern. Das sind die größten Geschenke. Und das fühlt sich ganz anders an als leider dieses Damoklesschwert, ich darf nie wieder Alkohol trinken. Ich habe dann so Dreher gestanden und gesagt, Leute, ich mag keinen Alkohol, aber ich kann es nicht sagen. Und dieses Damoklesschwert ist ja ein Verbot. Kannst du sagen, du wirst nie wieder etwas tun, noch 50 Jahre? Also ich nicht. Also das ist gelogen. Das geht nicht. Und es ist ein ganz tolles Tool und ich habe mir auch die AAs angeschaut und alles und die meinen das alle gut, aber es ist warm mir zu wenig. Und da setze ich an und sage, hey Leute, lasst uns doch integrieren, lasst uns zusammenarbeiten, Willenskraft, ja, aber für die Wahrheit in mir, für den Seelenkern in mir, für meinen USP, für mein Alleinstellungsmerkmal, so wie du mit deinem Regenbogenkreis zum Beispiel.
Mhm.
Und dann werde ich auch suchtfrei. Und dann brauche ich auch nicht mehr, bin ich auch nicht mehr süchtig nach Anerkennung, nach Co-Abhängigkeit zu einem Partner und ich bin manchmal auch noch süchtig. Und dann stehe ich da, wenn ich mal wieder zu viel Zucker esse und lache.
Okay. Und aber ist es denn so, dass du auf keinen Fall jetzt irgendwie ein bisschen Alkohol trinken darfst, oder?
Nee, nein. Ah, das ist eine gute Frage, danke. Eine Zeit lang habe ich es mir radikal verboten. Ja, da habe ich auch gesagt, ich brauche die Abstinenz, weil es eine stoffgebundene Sache ist. Und heute ist es so, dass ich meinen Körper frage. Und zum Beispiel mein Partner trinkt immer mal wieder ein Bier, manchmal alkoholfrei ohne, weil Leistungssportler und dann nach 7 Stunden Fahrrad fahren oder so. Ne, das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Und das Spannende ist, ich mag es nicht. Also wenn ich dran nippe und da ist Alkohol drin, merke ich sofort, und mein Körper macht dicht. Wenn nichts drin ist, dann trinke ich 3 Schlückchen. Ja, weil einfach irgendwas drin ist. Kann man jetzt halten wie der auf dem Dach. Und ich habe zum Beispiel auch eine Fete, also ich war mal auf einem Event, irgendwo ein Trance-Festival, und dann habe ich abends meinen Körper gefragt und habe gesagt, sag mal, wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt gemeinsam auf eine Alkoholreise gehen? Und dann hat mein Körper ja gesagt. Und dann habe ich dann abends wunderbar getanzt. Ich hatte am nächsten Tag keinen Suchtdruck, keinen Kopfweh, nichts. Und am nächsten Abend habe ich wieder gefragt. Habe aber schon im Vorfeld 1-2 Leute informiert. Gesagt, heute Leute, ich trinke. Kann sein, dass ich mich morgen beim Heimfahren melde. Könnt ihr präsent sein? Also ich habe mir schon Hilfe geholt. Und am nächsten Tag habe ich es total vergessen. Und abends riefen die beiden an. Du sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ich sowieso wunderbar, super. Hey, du hast uns doch gestern gesagt, du hast doch Alkohol getrunken. Wie, ich habe Alkohol getrunken? Ja, also das ist das, was ich meine mit der Suchtfreiheit, wenn wir stabil stehen. Wenn wir
ein bisschen Alkohol getrunken, aber es hat nichts, gemacht.
Genau, ja. Mhm. Ja, das war nicht nur ein bisschen. Also für jemanden, der dann 5 Jahre kein Alkohol mehr getrunken hat. Mein Körper hat ja gesagt. Und das ist das, was ich auch den Menschen mitgebe, ob sie alkoholsüchtig, spielsüchtig, essenssüchtig oder was auch immer sind, dass der Körper die Zustimmung gibt und alle, die zu mir kommen, geben mir zu, dass sie das gar nicht wollen. Auch in der klassischen Reha, die Menschen haben zugegeben, dass sie eigentlich irgendwann mal ab einem gewissen Punkt diese Suchtmittel gar nicht mehr wollten. Es ist wirklich ein Kampf. Und ich rede von Menschen, die haben gearbeitet und danach am Abend 0,7 Wodka getrunken. Und das jeden Tag. Und die haben auch gesagt, sie haben 0,3 Wodka gebraucht, bis sie in dem Pegel waren, dass sie weiter trinken konnten und dann auch wieder schlafen konnten und vergessen konnten. Also es ist schon, wir reden ja schon manchmal von großen Mengen, und die Sucht ist schon sehr interessant, weil sie uns lang einspielt, dass sie irgendwie nicht gesund ist. Eine Zeit lang muss ich wirklich der Sucht eine kleine Brücke schlagen, hat sie wirklich eine Art Kompensation. Ich wusste von Anfang an, es ist falsch. Ja, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich in den Nahtod musste. Aber das wissen auch alle anderen. Ja, sie lügen sich einfach nur rechtzeitig an. Sie denken, sie haben es im Griff. Viele, die kommen, sagen, ja, ich kann ja 10 Tage auf mein Alkohol verzichten. Das ist keine Suchtfreiheit. Das ist auch keine Abstinenz. Ja, sondern wir müssen da wirklich davon sprechen, dass ich kein Craving bekomme, dass ich ganz ruhig sitzen bleibe, auch wenn jetzt gibt es ein Fest, und ich habe auch gesagt, ja klar, bringt euren Alkohol mit. Ja, dann sitze ich daneben und freue mich, dass ich den Scheiß nicht trinken muss, weil ich habe eh nicht Alkohol trinken wollen, und das ist für mich Freiheit. Wenn es mich dann triggert, dann gehe ich erwachsen damit um, informiere mein Feld, stelle die Sachen weg oder würde mich dann von dem Fest entfernen, aber es ist noch nie vorgekommen.
Ja, Alkohol ist ja eine absolute Gesellschaftsdroge. Also zum Beispiel, wenn man irgendwelche Filme guckt, ne, dann ist ja eigentlich dieses obligatorische Alkoholtrinken wird ja permanent überall gezeigt. Das heißt, es wird ja auch schon über Filme suggeriert, dass es halt was Normales ist. Was weiß ich, Schnaps, Wodka oder ich selber habe ja nie Alkohol getrunken, deswegen kenne ich mich nicht gut aus, aber ich glaube, ich habe mal einen Schluck Wein getrunken oder so in meinem Leben, aber nie mehr.
Ja, es hast doch nicht viel verpasst.
hat mir auch nie geschmeckt, aber ich bin da eben ein bisschen speziell, weil ich habe eigentlich auch nie Kaffee getrunken oder Schwarztee, oder ich habe nie Resonanz zu solchen Sachen gehabt. Ne?
Oh, gut.
Ja, ja.
Also ich war selber erschrocken, als ich dann die Bücher geschrieben habe, habe ich mal Rosamunde Pilcher angeguckt. In einer halben Stunde haben sie 10-mal Alkohol getrunken gehabt.
Das ist heftig, heftig. Ja.
Und da lobe ich mir aber diese klassische Suchttherapie, die da wirklich radikal auch vorgeht, ja, dass man Nein sagen lernt, dass man neue Zeichen setzt, ja, dass man, ich möchte es nicht verurteilen, es gibt wenig Ausnahmen, die ich zwar vielleicht nicht wirklich verstehe, aber es muss ja jeder selber entscheiden, ja. Wenn man einmal im Jahr oder alle Halbjahr was trinkt, ein Glas, dann hallo. Ja. Aber dieses Normale, und es ist einfach nicht normal. Also in meinem Buch habe ich auch geschrieben, es heißt ja Alkohol, und da ist das Wort Ghoul enthalten. Ja. Und natürlich kann ich es für, wie Ayahuasca, für gewisse Zwecke in der Trance nutzen. Dazu brauche ich aber das Bewusstsein, dazu brauche ich die Stabilität. Dann maße ich mir auch an, dass es einige können. Die breite Masse trinkt ja, um sich besser zu fühlen, um Schuld, Scham, um den Alltag zu entfliehen, ja, um etwas zu kompensieren. Und das sind so viele Umzu-Maßnahmen. Und ich sage dann immer so schön, wenn die Wurzel krank ist, die einen werden gehen in die klassische Sucht, die anderen kriegen zum Beispiel Multiple Sklerose, die anderen kriegen Krebs. Ja, aber die Ursache ist immer die gleiche. Süchtig oder ungesund leben wir alle. Und das ist die Aufforderung, finde ich, von der Sucht zu sagen, hey Kind, also du hast falsch gesucht, ja. Also ich finde es toll, im Leben zu spielen. Ich mache es mit meinem besten Freund und Assistenten, wir dissen uns gerne, ja. Das ist der Einzige, und da gehen Sprüche rüber, da waren mein Bruder und ich harmlos. Aber es ist aus der Liebe, weil wir Spaß dran haben, weil wir uns rhetorisch ein bisschen schulen. Das ist aber der einzige Mensch, aber da hört man uns von der Frequenz an. Also wenn ich da was sage, das ist pure Liebe. Draußen aber zu den Toxen, wenn ich da mit meiner hohen Frequenz hingehe, da, die hören mir nicht zu, die machen alles und ich als Empath liebe die ja eh alle. Und da darf man dann lernen, Grenzen zu setzen. Aber auch das ist Liebe, auch das gehört zum Spielfeld des Lebens dazu. Und meine Erkenntnis war auch, dass wir ja auch falsch erzogen worden sind. Also ich bin ja aus der klassischen Erziehung. Von meinen Eltern habe ich viel reflektiert, wo sie falsch abgebogen sind, weil sie in diese ungesunde Gesellschaftsstruktur selber hineingeboren sind, wo sie uns Traumata mitgeben und uns deswegen falsche Verhaltensmuster mitgeben. Ja, eine Grenze ist natürlich böse. Du darfst nicht so sein. Du musst dich anpassen. Du bist rebellisch. Du bist nicht so wie dein Bruder. Ja. Statt einfach zu sagen, hey Kind, ich bin gnadenlos mit dir überfordert, aber geile Scheiße, ne? Oh, was, das ist ja ein interessanter Impuls. Und da möchte ich Mut machen, in ganz vielen Feldern zu gucken und das ist Abenteuerspielplatz Leben zu genießen. Ja, wenn ich eine Grenze setze, kann ich jetzt ewig leiden oder aber ich kann sagen, okay, was ist meine Chance? Warum brauche ich das gerade? Und was darf ich gerade lernen? Und du hattest im ersten Gespräch ja auch gefragt, wie das ist, wenn man sich verändert, wenn man hart wird, wenn man seine Lernaufgaben macht. Ja, man zieht immer wieder neue Menschen an. Aber es gibt auch eine Phase, wo man auch Menschen erstmal verliert. Und dann gibt es so eine Art Übergangsphase. Und erst in der nächsten Phase kommen dann diese neuen Menschen. Also man wird auf jeder Stufe, will ich sagen, getestet. Auch die Sucht testet einen auf jeder Stufe. Es gibt immer neue Aufgaben. Und ich finde, ich will einfach Mut machen, jede Aufgabe neu zu betrachten und nicht aus dem Opfer, sondern aus dem Schöpfer und zu sagen, hey, okay, scheiße, wo setze ich Grenze, wo darf ich, mit welchen Tools darf ich arbeiten, also spirituell und auch menschlich, um in die Klarheit zu kommen. Und auch ein Toxe, also viele der Narzissten wollen ja gar nicht narzisstisch sein, die wollen ja gar nicht böse sein, die kriegen ja nichts mit. Und wenn man das schafft, die liebevoll zu domptieren, dann laufen die auch völlig plan. Nicht alle. Achtung.
Okay.
Nicht alle.
Würdest du sagen, dass die meisten Menschen halt in... Also ich hatte mal eine interessante Idee oder eine interessante Theorie. Nämlich, dass die meisten Süchte haben ja irgendwie mit dem Mund zu tun, ne? Also entweder rauchen oder trinken oder essen, ne? Also es hat sehr, sehr viel mit dem Mund zu tun. Und meine Theorie war, dass Menschen, die halt nicht gestillt wurden, ne, dass die ja dann, also unbewusst, sich das versuchen wiederzuholen. Also das, was ihnen nicht gegeben wurde. Und dass damit eben sehr viele Süchte zu tun haben.
Ja, also du hast was Interessantes gesagt. Ja, das Alkohol und Rauchen sind erdende Elemente. Also man muss wirklich sagen, also wie sagte meine Mentorin zu mir, Liv, hättest du nicht getrunken, wärst du davon geflogen. Also das muss man auch berücksichtigen. Und ja, es ist ein nicht vorhandenes Stilltrauma. Rauchen geht auch auf die Kommunikation. Und ich gehe sogar noch mal tiefer. Also ich kenne niemanden aus meiner Praxis, die nicht schon ganz viele negative Beeinflussungen im Mutterleib erlebt haben. Mhm. Und da sind auch schon ganz viele Eltern, die natürlich Krieg erlebt haben, werden durch die Fremdenergien natürlich beeinflusst und geben es an die Kinder weiter. Und ja, das Stillen, das Bonden ist unheimlich wichtig. Meine zweite Tochter war Frühchen, fast 4 Monate zu früh. Die hatte ich natürlich viel, viel mehr auf der Brust als ist meine große Tochter, ja. Und da habe ich dann auch den Unterschied gemerkt, was dieses Bonden ausgemacht hat. Das war ja damals noch nicht ganz so modern. Ja, und da haben sie zum Glück damals in München in der Frühchenstation uns sehr dazu gezwungen, so diese kleinen Würmchen da zu bonden. Und da merkt man den Unterschied. Und auch so dieses, wir sind nicht bindungsorientiert groß geworden, nicht bedürfnisorientiert. Ich halte mittlerweile auch nichts mehr vom Schulsystem oder vom Kita-System. Ich bin irgendwie gut durchgekommen durch die Schule, dachte, ich habe da nicht viele Abspaltungen. Nein, ich bin auch da voll manipuliert worden muss auch heute sagen, egal wie, Kinder, ich würde heute meine Kinder nur noch in meinem Bett schlafen lassen, viel, viel kuscheln, an den Beckenrand mich trauen zu stellen, egal was die Gesellschaft sagt, ich bin Leistungsschwimmer, ne? Es wäre mir völlig wurscht und bei der zweiten habe ich es intuitiv mehr gemacht als bei der ersten. Ja, da ist der Vater auch das erste Jahr eingesprungen. und war auch viel da. Und da merkt man auch, dass auch Väter eine ganz tolle, intensive Beziehung zu Kindern aufbauen können. Ja, das fand ich auch sehr schön, weil Väter natürlich ein anders vorgehen.
Ja.
Und letztendlich alle Süchte, alle Sehnsüchte, natürlich sehen wir uns, komme ich jetzt gerade weiter, die meisten sehnen sich ja nach, auch in der Spiritualität gibt es ja ganz viele Süchte. Da habe ich ja auch meinen Anfang des Jahres meinen Suchtkongress zur Spiritualität gemacht, also auch spirituelles Bypassing, die ganzen, die immer im Flow sein wollen, die ihre Schatten ablehnen, die zu Meistern und Gurus rennen und ja, sind auch Süchte.
Was für eine Sucht ist das?
Ich habe die Sucht nach Spiritualität. Ja, dieses Gutmenschtum auch, dieses Heiligsein, dieses ich bin was Besseres als die anderen. Ja, also auch Anerkennung, Liebe, Erhöhung.
Mhm. Aber was ist denn daran Sucht?
So. Weil sie die Realität ausblenden, weil sie sich nicht mit der Wahrheit beschäftigen, dass sie Helligkeit und Dunkelheit sind, andere abwerten, die nicht auf dem Weg sind. Und oft auch gar nicht bei sich ankommen. Da komme ich jetzt, danke für die Frage, nämlich zu der Hauptsucht, die wir Menschen oft haben. Wir wollen bei uns ankommen, in unsere Heimat, gerade spirituelle Menschen.
Das heißt, du setzt Sucht mit Suche gleich?
Ja, genau.
Ah, okay, weil, also man so wie ich das verstehe, hat Sucht ja auch ganz viel mit Abhängigkeit zu tun. Also, dass man gezwungen ist, halt irgendwas zu tun.
Ja.
Weil man halt wirklich davon abhängig ist, irgendwas regelmäßig immer wieder sich reinzuziehen, was nicht gesund ist zum Beispiel. Und da ist meine Frage, was ist denn dann bei den Leuten, die spirituell Bypassing betreiben, die Sucht?
Die Sucht, dass sie erhöht wollen, dass sie erleuchtet werden wollen, dass sie was Besseres sind, dass sie schon in Steps sind, wo sie im Bewusstseinszustand gar nicht sind. Also du weißt ja selber, wenn du dich auf die Suche machst, gehst du durch deine Schatten, gehst du durch deine eigenen Dämonen, da wirst du fühlen, da wirst du leiden, da wirst du auflösen. Und die vermeiden diese ganze Arbeit. Ja? Die wollen einfach immer nur glücklich sein und happy sein und lehnen den Teil der Realität einfach ab. Und wir sind alle eins und wir müssen uns noch mehr lieben. Und das funktioniert nicht. Ich kann den Toxen nicht noch mehr lieben.
Das verstehe ich natürlich. Aber was ist denn daran eine Sucht? Wenn jemand sich sozusagen so.
Okay. Er kommt, es ist übertrieben und er kommt nie bei sich an.
Mhm.
Er wird nie finden, was er wirklich sucht, weil er sucht ja letztendlich sich selbst. Ja, ankommen heißt ja in der Heimat ankommen. Heimat heißt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Mit allen Schatten und mit allen Sachen. Und sie wollen immer nur in das Gute von sich. Und das ist für mich diese Sucht, weil es einfach ein Triebfeder ist, die Schatten auszublenden.
Okay, das heißt, es ist dann sozusagen so eine Art Verhaltenssucht oder sowas.
Ja, genau. Nein, keine stoffgebundene, sondern ja, genau. Auch immer diese, jetzt danke für die Frage. Dieses Gefühl von guten Energien, dieses Dopamin, Adrenalin, übrigens hier die Grundlage von Handysucht, ne?
Ja, gibt es gute Gefühle, also ich nicht.
Ich auch nicht, aber ich auch nicht, aber viele, ja. Also wenn man süchtig nach Likes ist und die Menschen wollen auch süchtig nach diesen guten Gefühlen sein, ja, dann waren wir bei Osho und dann haben, Entschuldigung, lieber Osho, ne? Also dann weißt du, was ich meine. Das ist diese Sucht nach diesem Gefühl. Diese Sucht nach diesem Flow, nach diesen Gefühlen. Und für mich ist es ein Teil der Suche, ja, des Ankommens. Aber wenn ich Veranstaltungen mache, wenn Menschen zu mir kommen, werden sie Seele und Mensch zugleich. Das heißt, wenn du manchmal bei einer Sitzung machst, kann es passieren, dass du danach 2 Tage nicht dich bewegen kannst, weil du so schwer in deinem Körper inkarniert bist. Und aber auch dann dein Körper, deine körperlichen Tools freisetzt und auch deine spirituellen Tools. Und das ist Ankommen bei sich, die Heimat in sich selbst finden. Nicht in einer Dualseele, nicht in einem Partner, nicht im Unternehmen. Und wir sind beide Unternehmer und wir lieben beide unsere Unternehmen. Das ist was anderes. Ich könnte aber auch ohne. Aber ich bin angekommen bei mir. Und heute ist es mir egal, mit welchem Partner ich zusammen bin, ob es meine Zwillingsflamme, Dualseele. Und wenn beide wegbrechen, sage ich, gut, dann eben auch nicht. Ne?
Also. Ja, genau. Das ist halt, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich lernen. Wir haben ja nur diesen einen Moment. Und wenn wir wirklich in diesem, in diesem Moment präsent sind,
ja,
alle diese ganzen Ideen und Vorstellungen und Konzepte und Suchen und das alles mal loszulassen und einfach versuchen, diesen jetzt präsent zu sein und diesen Moment zu genießen. Also mehr braucht es ja eigentlich nicht.
Ja.
Und all dieses ganze Drumherum, was wir so betreiben, um halt irgendetwas zu bekommen, um glücklich zu sein, um Glückshormone auszuschütten oder was auch immer. Das ist, also auf der einen Seite ist es verständlich, dass wir natürlich, wir sollten natürlich Dinge tun, die uns Energie geben und die uns gut tun. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir einfach absolut einverstanden sind mit dem, was jetzt gerade ist und uns darüber freuen.
Ja.
Dann sind wir viel mehr im Jetzt und viel mehr geerdet.
Ja.
Und das Leben wird auch viel leichter, weil, und das ist natürlich die Kunst, also mit dem einverstanden zu sein, was jetzt gerade ist, ohne ständig nach irgendetwas zu streben, was man bekommen will, ne? Also entweder materiell bekommen will oder spirituell bekommen will. Oder, weil dann sind wir immer weg von uns. Also wir sind auf der Suche und sind halt weg von dem, was jetzt gerade ist.
Da hast du jetzt aber die spirituelle Sucht besser erklärt als ich. Ja, ich tue mir manchmal schwer, Sachen zu erklären. Ja, genau. Und es ist wirklich wichtig, auch diesen wunderbaren Körper, die Erdung, du machst ja auch erdende Produkte, wir sind beides. Also ich sage immer so schön, ich bin oben ein kleines Wesen, ein Engelchen und dann bin ich da unten inkarniert. Nein, ich bin nicht falsch abgebogen und dann bin ich Erde geworden. Und ich brauche diese Erde, ich möchte inkarnieren. Und ich finde auch, viele suchen immer, wie du sagst, das da oben im Flow, auch in der spirituellen Suche. Aber die Antwort ist wirklich im Körper, dieses Verstehen, dass wir eins sind mit dem Körper, mit der Menschlichkeit, mit dem Schrecken da draußen, und dann in unsere spirituellen Tools, dass es kein Ausschluss ist. Und die einen machen entweder oder ein Umzug. Das ist immer eine Sucht. Jetzt habe ich es gut erklärt.
Super.
Ja.
Und wenn jetzt jemand also ein starkes Suchtproblem hat, gibt es so ein paar Tipps, die du an diese Person weitergeben kannst?
Ja, total. Alles, was, erstmal akzeptiere, dass du süchtig bist. Punkt. Egal, wie schwer dir das fällt, Und egal, was du änderst. Wenn du jede Minute etwas änderst, sind es in der Woche schon 7 Minuten. Ja, dann machen wir mal 5 Minuten, dann sind es 35. Okay, machen wir 30 Minuten. Ja, ihr könnt mathematisch besser rechnen. Also fang an, dich jeden Tag mal hinzusetzen und eine Minute dich selbst einzuatmen. Mal zu gucken, wie spürst du dich oder Breathwork zu machen. Meditationen, dich wirklich zu fragen, nach was sehne ich mich eigentlich? Was ist denn, wo leide ich denn? Und dann mal anfangen. Es gibt ja zum Beispiel von Rosenberg auch diese Gefühlsgiraffe, dich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt setze ich mich jeden Tag 5 Minuten hin und atme nur mal meine Wut ein und aus. Das mache ich mal eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, also dann natürlich es ist Selbstliebe lernen, also diese Transformation. Also der erste Step ist wirklich zu akzeptieren, ich bin süchtig und das ist gut so. Und daran scheitern schon ganz viele. Dann gehen wir den nächsten Step, atmen, Gefühle fühlen. Und dann sich auch der allerbeste Tipp, den machen aber wenige meistens sehr spät, was hast du als Kind gerne getan?
Mhm.
So, und das integrierst du immer mehr in deinen Alltag. Und es muss nur kurz sein. Und ich gebe offen und ehrlich zu, vor 7 Jahren stand ich auch da und ich habe das noch nicht gekonnt, meine Sucht zu leben. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, okay, Liv, was sind die größten Herausforderungen? Du musst deine Sucht lieben lernen, okay, jeden Tag hingesetzt, affirmiert, ich lerne meine Sucht lieben, ich lerne meine Sucht lieben. Ich weiß, dass ich schaffe, gerade nicht, okay, auch okay. Und ich habe natürlich beim Kochen und alles Mögliche, beim Schwimmen das geübt. Und ich habe dann auch oft einfach den Satz gesagt, ich weiß nicht wie, ich weiß, dass ich es schaffe. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Nicht auf das Wie fokussieren, sondern auf das, weil das ist das Unterbewusstsein, das ist die Seele und das Wie kommt dann aus dem Kopf. Und das kann man wirklich sehr schnell lernen.
Mhm.
Genau, sind nur kleine Tools. Und auch ein toller Tipp ist, zu wissen, dass Schuld, Scham, Ohnmacht die 3 Gefühle sind, weswegen viele auch süchtig bleiben. Und es sind Gefühle, mit denen wir nicht umgehen können. Und da dann auch wirklich gerne sage ich mal, professionelle Hilfe holen, damit es schneller geht, ja, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und für mich ist das schönste Geschenk die Eigenmacht. Ich bin süchtig geworden, weil, ja, nicht Mami, nicht Papi, sondern ich habe getrunken, das habe ich sofort verstanden und jetzt kann ich auch wieder als Einzige was dagegen tun. Ja, ich habe es geschafft, reinzukommen, das dauert lang und rausgehen kann manchmal sehr schnell gehen. Also ich habe schon sehr schnelle Erfolge nach 3 Sitzungen erlebt. Das ist total toll. Manche brauchen länger. Ich habe auch länger gebraucht.
Aber gut, du hattest ja noch nicht die Tools dann, ne?
Ja, und ich musste ja in den Nahtod.
Ach so, ja, richtig.
Das war ja das Puzzlestein. Genau. Ja, und ich muss auch sagen, heute geht es auch viel schneller als damals. Also das ist ja...
Weil einfach wahrscheinlich die Informationen im Feld einfach schon viel stärker sind. Ne?
Ja.
Weil es schon viele Menschen gemacht haben.
Ja, und auch ich merke auch mit jedem Menschen, also ich brauche keine Methode lernen, ich brauche gar nichts lernen. Also das wunderbarste Geschenk als Menschenleser ist ja die Menschen, die zu mir in den Sitzungen kommen. Ich lerne da so viel über Bewusstseinszustände, über Räume, über Sachen, die habe ich mir nie ausdenken können, weil die Seele mir dieses mitgibt und ich die Menschen dann durchführen darf. Und es ist so galaktisch, und wenn ich ihn dann natürlich heile, das ist ja auch, also für denjenigen in dem Moment, ja, das macht er ja selber, ist es ja bei mir auch im Feld drin. Dann geht es ja viel schneller. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und dein Unterbewusstsein weiß, was ich sage, und ich merke, das resoniert, dann macht es bei dir klack, 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 klack. Hm. Und ich stehe da, super. Genau, ja.
Sehr schön. Ja, schön. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in dein Leben, aber auch in deine Erkenntnisse. Und gibt es noch was, was du unseren Zuschauern und Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest?
Ja, der spirituellste Tool und die spirituellste Schlagtaktung hat das Wort tun. Setze um. Und nicht nur meditieren, sondern wirklich dieses Verwirklichen, ich glaube, Kurt Tepperwein nennt es immer so, also umsetzen, ich bin Widder, tu's. Und egal was, fang an.
Ja, das stimmt. Ja. Okay, kann ich nur da schreiben. Danke. Ja, ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, liebe Grüße. Danke, Liv.
Danke, Matthias.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ciao.